Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute zum Thema Frauen und Sucht mit Professorin Doktorin Gabriele Fischer sprechen zu dürfen. Professorin Dr. Gabriele Fischer ist Leiterin der Drogenambulanz Suchtforschung und Suchttherapie an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Wien. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, war Universitätsrätin der Medizinischen Universität Innsbruck und Gründerin der Plattform Frauen für Frauen – Gesundheit im Brennpunkt. Darüber hinaus ist sie Konsulentin der WHO, der UNO und auch des Europaparlaments.
Ich freue mich sehr über die Einladung.
Frau Professorin Fischer, Frauen und Sucht ist ein nicht sehr populäres Thema, weil es sich in der Ausprägung doch immer wieder davon unterscheidet, was man sich so als Drogensüchtige auf der Straße vorstellt. Gibt es auch Frauen, aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Männern und Frauen und ihrem Suchtverhalten?
Ehe ich auf die Unterschiede eingehe, möchte ich eingangs betonen, dass Männer und Frauen eine gleichermaßen genetische Empfindlichkeit haben, an einer Suchterkrankung zu erkranken. Sprich, wenn deren Eltern eine Suchterkrankung haben, ist einfach das Risiko für Männer und für Frauen größer, auch an einer Suchterkrankung zu erkranken. Wenn Gleiches wesentlich ist, ist zum Beispiel die Elterngeneration an einer Alkoholabhängigkeit erkrankt, gibt es keine Penetranz. Das heißt, keine signifikante Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder, ob Mädchen oder Burschen, auch eine Alkoholabhängigkeit entwickeln müssen. Es kann auch zu einer Suchtveränderung kommen. Es kann dann sein, dass die Kindergeneration eher an einer Tablettenabhängigkeit erkrankt oder aber auch an anderen substanzgebundenen Süchten, aber auch an nicht substanzgebundenen Süchten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Elternteil zum Beispiel eine Glücksspielsucht hatte, kann dann...
Meistens die Väter, eher die Männer, ne?
Kann aber auch penetrieren an die Kinder in einem anderen klinischen Phänotyp, sagen wir. Das kann dann eine andere Suchterkrankung sein. Es wird die Empfindlichkeit genetisch vererbt. Und hier haben beide Geschlechter ein vergleichbares Risiko, wo die Frauen ein höheres Risiko haben. Und Sie haben das jetzt sehr interessant eingeworfen. Sie sagen, meist die Väter sind pathologische Spieler. Ja, das stimmt im Wesentlichen, aber nicht ausschließlich. Wir haben gleichermaßen beim Glücksspiel wie bei anderen Suchterkrankungen viel mehr verborgene Suchterkrankungen bei Frauen, unter Anführungszeichen verborgen. Frauen viel später sich in Behandlung begeben, weil es eben mit einem nochmals höheren Stigma versehen ist, als ob Männer zum Beispiel an Glücksspielsucht erkrankt sind oder an anderen Suchterkrankungen leiden.
Welche Süchte sind die, die bei Frauen besonders häufig sind?
Also von der Häufigkeit, von der epidemiologischen Forschung, die ist hier nicht so einfach im Bereich der Suchterkrankung, muss man sagen, weil es auch häufiger an Remuneration fehlt, um jene Forschungen durchzuführen. Man weiß aber global gesehen, die Frauen überwiegen in einer Abhängigkeit von Medikamenten, Beruhigungsmittel. Es gab seinerzeit einen berühmten Song, Mother's Little Helper. Im Prinzip ist wunderbar, also dieses Klischee der 60er Jahre, 70er Jahre. Es ist besser, man kommt nach Hause und findet eine entspannte Frau vor, als eine aufgeregte Frau. Wurde auch vielfach angepriesen, dass diese Beruhigungsmittel sehr bekömmliche Farben hatten. Die sind so pastellfärbig gewesen. Diese Medikamentensucht ist aber eine besondere Gefahr, weil am Anfang scheinbar und dann kann es relativ rasch zur Abhängigkeit führen. Und hier gibt es auch Untersuchungen, die sagen, das ist auch ein Appell jetzt an weibliche Ärztinnen, dass weibliche Ärztinnen eher noch den Frauen diese Medikamente verschreiben als männliche Ärzte.
Warum? Das ist ja interessant.
Es gibt so unterschiedliche Interpretationen. Es könnte vielleicht auch mit einem empathischeren Zugang zusammenhängen, auch im besten Wissen zu meinen, man hilft den Betroffenen. Nur wenn Frauen zu lange diese Beruhigungsmittel jetzt nehmen, dann kommt es, wir sagen in der Medizin, zu einem organischen Psychosyndrom, auch bei einer geringen Dosierung über einen längeren Zeitraum. Das äußert sich klinisch, dass die Vergesslichkeit zunimmt, dass die Konzentrationsfähigkeit abnimmt, die Aufmerksamkeit abnimmt und dann kann es zu einem Art Rebound-Phänomen kommen, dass dann Angstzustände auftreten, Schlafstörungen auftreten. Also hier ist eine ganz eine besondere Gefahr und vielleicht sind unter den Zuhörerinnen und Zuhörern auch Apotheker und Apothekerinnen. Vielfach haben wir die Situation in Österreich, wird vermutlich in Deutschland oder der Schweiz ähnlich sein. Diese Beruhigungsmittel sind häufig schon sehr billig. Das heißt, es gibt auch generische Produkte. Und in Österreich ist es zumindest so, dass wenn sie ärztlich verschrieben werden und man nicht Rezeptgebühren befreit ist, man an die 7 € zahlen muss für eine Packung der Medikamente, eines jeden Medikaments. Und häufig sind aber diese Beruhigungsmittel schon billiger als die Rezeptgebühr. Und es gehen Patientinnen häufiger als Patienten zu unterschiedlichen Ärzten und Ärztinnen und lassen sich dies auf Privatrezept verschreiben. Und hier
Und
glaube ich,
das ist dann im System nicht mehr, also da merkt es niemand und da wird ja nicht aufmerksam hingeschaut, ne?
das ist sehr richtig, was Sie bemerken. Umso mehr ich ja gesagt habe, die Verlässlichkeit der epidemiologischen Forschung ist nicht ganz klar, weil eben in den Statistiken Medikamente auf Privatrezept verschrieben nicht aufscheinen. Aber es bedarf der Zusammenschau. Das heißt, es bedarf, diese Medikamente müssen verschrieben werden. Das heißt, es ist eine wichtig, Ärztinnen und Ärzte auf die Gefahr hinzuweisen. Sind ja häufig Grunderkrankungen, die sich darunter verbergen. Und dann aber auch die abgebenden Stellen wie Apothekerinnen und Apotheker im Sinne einer Zusammenwirkung darauf aufmerksam zu machen, dass es wichtig ist, die Betreffenden, wenn die häufiger kommen, daran zu erinnern, dass diese Medikamente ein Abhängigkeitspotenzial haben. Ich habe aber gleich noch etwas dazu. Wenn sich eine Abhängigkeit schon manifestiert hat von Tabletten, von diesem Beruhigungsmittel, weil es eben mit einem hohen Stigma versehen ist, sind diese Patientinnen häufig jene, die ein Doktor-Shopping machen, sich unterschiedlichen Ärzten und bekommen Privatrezepte, beziehungsweise sie gehen auch zu unterschiedlichen Apotheken, um diesem Stigma auszuweichen, dass man die Betroffenen aufmerksam macht, dass es auch schädlich sein kann. Das heißt, es ist besonders wichtig, dass Hörerinnen achtsam sind und bei sich selbst bedenken, ob sie nicht schon zu regelmäßig und zu viel diese Medikamente nehmen und hier dann einen Facharzt oder eine Fachärztin für Psychiatrie aufsuchen. Es ist viel besser hinzugehen, anstatt zu versuchen, mit einer Dosissteigerung eine vergleichbare Wirkung als zu Beginn zu erreichen.
Es scheint ja sehr schwierig zu sein, in so einer Situation Hilfe zu suchen, sonst wären es nicht so viele, die abhängig sind. Womit müssen Frauen oder Abhängige rechnen, wenn sie dann zur Psychiaterin oder zum Psychiater gehen? Werden sie dann geschimpft und angezeigt?
Also angezeigt wird niemand. Es ist eine freiwillige Konsultierung einer Ärztin oder eines Arztes. Es ist auch so, dass häufig die Umgebung, wenn sie es merkt, einen höheren Leidensdruck hat als die Patientin selbst. Also hier geht es auch, und ich sage jetzt, ehe ich noch auf Ihre Beantwortung jetzt eingehe, großes Thema Co-Abhängigkeit. Also die Umgebung muss darauf achten, das betrifft aber alle Substanz- und nicht substanzgebundenen Süchte jetzt. Wenn Sie merken, dass zu viel an Substanzen, sage ich jetzt, allgemein konsumiert wird, dass die Umgebung nicht in eine Co-Abhängigkeit hineinfällt. Das heißt, dass sie ein Kontrollbewusstsein entwickelt. Wichtig ist, dass die nähere Umgebung empathisch ist und den Weg zum Psychiater, zur Psychiaterin unterstützt, aber sich abgrenzt. Die Umgebung ist nicht in einem therapeutischen Setting tätig. Jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück oder Ihre Anmerkung. Ja, zur Psychiaterin zu gehen ist häufig etwas stigmatisiert. Im ländlichen Bereich noch viel mehr als in der Stadt. Abgesehen davon, dass im ländlichen Bereich ja noch deutlich mehr Mangel an Fachärzten für Psychiatrie herrscht als im städtischen Bereich.
Und man wartet monatelang auf einen Termin.
Ja, das haben wir jetzt in der öffentlichen Diskussion, oder man geht zu Wahlärzten und das ist entsprechend teuer, nicht jeden leistbar. Und hier kommt auch ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass häufig Frauen noch viel, viel mehr finanziell abhängig sind von ihren Partnern. Gender Budgeting, das kennen Sie in anderen Aspekten, wird völlig klar sein. Das heißt, die Schwelle ist sehr hoch. Darum bringe ich ja herein, wie wichtig die Rolle von Hausärztinnen und Hausärzten ist. Und auch ganz besonders die Rolle von Primärversorgungseinrichtungen, die jetzt immer mehr in Österreich etabliert werden, zum Teil mit großen Widerständen. Hier denke ich mir, es muss ein gutes Integrationsmodell geben zwischen den Hausärzten, Hausärztinnen, die isoliert in Ordinationen arbeiten, und jenen, die in Primärversorgungszentren arbeiten, in einer Zusammenschau. Nur wichtig im Bereich der Abhängigkeit ist natürlich eine gewisse Multidisziplinarität. Das heißt, dass auch Psychologen, Psychologinnen zur Verfügung stehen und vielleicht sogar auch, was in einzelnen Primärversorgungseinrichtungen ist, auch Sozialarbeiter, weil viele kennen die familiären Strukturen.
Genau. Und es gibt ja meistens, ich möchte in Anführungsstrichen sagen, gute Gründe, warum Frauen in Medikamentenabhängigkeit geraten. Und die müssen ja auch behandelt werden, die wirklichen Ursachen.
Das ist richtig, und da unterscheiden sich Männer und Frauen ganz deutlich. Aber vielleicht zuletzt noch ein Aspekt zur Versorgungssituation, was wir gesprochen haben. Es ist natürlich viel niederschwelliger, zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin zu gehen. Gibt's auch viel mehr. Es ist nur eine besondere Gefahr, weil es muss eine exakte Diagnostik vorliegen. Da komme ich jetzt darauf zu sprechen, was Sie erwähnten, dass zugrunde liegende Erkrankungen sind. Die Psychotherapie kann wichtig sein in der Begleitung von Abhängigkeitserkrankungen. Da ist vor allem evidenzbasiert die Verhaltenstherapie die Psychotherapiemethode der Wahl. Aber wenn schon, und weil ich sage jetzt, digitale Medizin ist in Österreich leider deutlich unterentwickelt im Unterschied zu Deutschland, wo man das schon verschreiben kann, wo auch in ländlichen Gegenden ein professioneller, kompetenter Kontakt möglich ist, auch ohne Wartezeiten, ist es auch wichtig, es bei Psychotherapeutinnen, und ich nehme auch die klinischen Psychologinnen herein, das zu thematisieren. Die klinischen Psychologinnen und Psychologen haben den Vorteil, dass sie durch ihr Studium und ihre klinische Ausbildung das Werkzeug haben, auch entsprechend zu diagnostizieren. Das ist das Zentrale, nämlich es liegen unterschiedliche Erkrankungen zugrunde, abgesehen von der genetisch-familiären Komponente, die einfach wichtig ist und die jeder wissen muss. Und das bringt mich wieder auf die Wichtigkeit von Hausärzten und Hausärztinnen zu sprechen, weil die kennen in der Regel die familiären Strukturen. Und in der Prävention wäre es wahnsinnig wichtig, wenn man sieht, aha, hier läuft eine Suchterkrankung in der Familie, früh genug zu schauen und früh genug eine Diagnostik zu machen, noch vielleicht ehe die Suchterkrankung beginnt.
Gerade was die Medikamente angeht, ist ja oft der Einstieg über eine Überbelastung. Also Frauen nehmen häufiger Drogen, so habe ich das aus der Literatur gelesen, um sich funktionsfähig zu halten, um weitermachen zu können in einer Situation, die sie eigentlich kränkt und die sehr gefährlich ist für sie. Das heißt, Frauen nehmen nicht für, ich möchte sagen, für einen Trip oder für ein rauschendes Erlebnis, sondern Frauen nehmen eher, glaube ich, die Medikamente, um sich selber in diesem Spektrum der Erwartungen, die an sie gestellt werden, um sich funktionsfähig zu halten. Sehen Sie das auch so?
Ja und nein. Es ist, und das möchte ich schon auch sagen, dass diese Medikamente in akuten Belastungssituationen, diese Beruhigungsmittel, wichtig sind. Also haben Sie einen Trauerfall, haben Sie eine akute Belastungsreaktion. Es sind sehr gute Medikamente. Also man darf jetzt die Medikamente nicht dämonisieren. Es ist nur eine Frage, in welcher Indikation setze ich sie ein. Wenn Sie zum Beispiel eine Frau haben mit einer Panikattacke, Panikattacken sind bei Frauen häufiger als bei Männern, genauso wie Depressionen bei Frauen deutlich häufiger sind als bei Männern. Da kann es in der Akutsituation sehr wichtig sein, dass es diese Medikamente gibt, dass man die auch verschreibt, weil es einfach eine Leidensminimierung mit sich bringt. Aber die große Gefahr ist, wenn man diese Medikation längerfristig beibehält. Es gibt ganz andere Medikamente, Erkrankungsbilder, ich sage jetzt aus dem affektiven Störungsbereich, Angsterkrankungen, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörung zu behandeln, als in der Dauertherapie diese Beruhigungsmittel. Es kann auch wahnsinnig wichtig sein, begleitend hier eine klinisch-psychologische oder psychotherapeutische Betreuung zu finden. Aber die erste Anlaufstelle ist in der Regel immer der Hausarzt und die Hausärztin. Und die haben eine ganz besondere Rolle in der Versorgungsstruktur. Und noch einmal, es geht nur im Zusammenwirken. Und wenn zum Beispiel in Primärversorgungszentren klinische Psychologen sind, Psychologinnen, dann kann ich eine Diagnose, eine exakte Diagnose machen. Kann ich natürlich ärztlich auch, ich brauche da nicht unbedingt weitere Berufe, nur in der Zusammenschau von Gesundheitsberufen profitieren eben alle und nicht zuletzt die Patientin und der Patient.
Wir haben ja auch eine Reihe stoffungebunden, also im Sinne von Suchtmittel ungebundene Süchte. Ich möchte gar nicht stoffungebunden, weil die Essstörungen, die Kaufsucht, ich möchte die Internetsucht eigentlich auch gern dazu nehmen, weil sozusagen das Suchtmittel ist sowohl die Ursache als auch die Lösung dafür, ne? Wenn es um Einsamkeit geht, kann Social Media die Ursache sein und gleichzeitig ist es der Suchtstoff, ne?
Ja, Sie schneiden ein sehr zentrales Thema an, auf das ich gleich eingehe, möchte nur vielleicht noch ergänzen zu Ihrer letzten Frage. Es gibt auch zunehmend in den Jugendlichen, in den jungen Erwachsenen, nehmen Frauen auch diese und andere Suchtmittel, auch diese Beruhigungsmittel, die auch zum Teil eine paradoxe Wirkung haben, um sich zu berauschen. Das heißt, wir sehen über die Lebensspanne auch eine Veränderung. Und auch über die zeitliche Achse, dass sehr wohl junge Mädchen, junge Frauen auch ganz bewusst Suchtmittel konsumieren, um sich zu berauschen. Und nicht nur wie die Generation, sage ich jetzt, ab 40-Jährigen, die es eher nehmen, um Belastungen vielleicht besser. Jetzt nun zu ihrer vorigen Frage. Das Gehirn macht ja keinen Unterschied jetzt, was das Verlangen nach Substanzen anbelangt, um unter Anführungszeichen ein sogenanntes Glücksgefühl hervorzurufen.
Und das ist ja das Sehnen, ne? Also die
Genau.
Lust oder die Sehnsucht nach diesem Glücksgefühl ist ja das, was der Motor ist.
Richtig, also dieses Verlangen, dieses Craving, nämlich dieses Gefühl, in diesen unter Anführungszeichen berauschten Zustand zu kommen, den ein Suchtmittel vermittelt hat. Und da haben Sie jetzt ganz schön eben auch auf die elektronischen Medien hingewiesen. Sie haben eleganterweise Essstörung gesagt. Viele Personen oder viele Fachleute denken bei Essstörung sofort an die Magersucht oder an die Bulimie. Bei diesen Erkrankungen reden wir von 1 bis 3% Betroffener. Aber das zentrale Problem ist die Esssucht. Da reden wir von 30 bis 40% der Übergewichtigen in der Bevölkerung. Interessanterweise sind aber in den Tendenz die Männer mehr übergewichtig als die Frauen. Nur hier spielt wieder mal das Stigma eine Rolle. Wir haben das Fettshaming. Besonders die übergewichtigen Frauen leiden. Das beginnt aber schon bei den übergewichtigen Mädchen. Das ist furchtbar, wenn man sich anschaut, anstatt dass die maximal zur Bewegung im Schulunterricht motiviert werden, lässt man die eher mit weiter Kleidung auf der Bank sitzen, weil sie so betroffen sind. Und hier kommt eine weitere Berufsgruppe hinzu, die eine zentrale Rolle spielt, nämlich das sind die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Immer wieder ein Thema, das zu wenig in den Schulen sind. Die sollten präventiv tätig sein und eine deutliche Aufwertung in der Schule erfahren, nämlich nicht nur dann gerufen werden, wenn es Probleme gibt, sondern auch, wenn eine Sportlehrerin oder ein Sportlehrer findet, oh mein Gott, hier ist ein Fettshaming, das Mädel oder auch der Bub trauen sich nicht und es gehört thematisiert in der Klasse.
Ganz genau. Und nicht die Person entfernt, sondern bitte das Umfeld
Richtig,
ein
also ob
bisschen zu schulen.
richtig, und es gehört die Schulung her. Also meine Kinder sind nun über 30, das ist absurd. Und wir haben, als die in die Schule gingen, haben wir dafür gekämpft, dass zuckerfreie Getränke angeboten werden, gesunde Nahrung in den Schulbuffets, gesundes Essen, dass Ernährung eine Querschnittsmaterie ist im Schulunterricht. Wie viel Kalorien eine Karotte hat oder eine Banane, wissen ja die meisten. Die wenigsten wissen, wie man mit dem Verlangen umgeht und wie das zu kontrollieren ist. Hier ist ein sich selbst erfüllender Kreislauf im Prinzip. Die Frustration, marginalisiert zu sein, an den Rand gestellt zu sein, führt wiederum zu einem erhöhten Verlangen und dann isst man wieder mehr, ja? Und da haben sie auch im Essverhalten einen klassischen Unterschied. Während die Mädels und die Frauen viel lieber zu Schokolade greifen, greifen die Burschen oder die Männer häufiger zu Chips. Ja, es ist nicht exklusiv zu sehen. Es gibt natürlich sowohl als auch, aber in der Tendenz das geschlechtsspezifische Muster. Aber beide Substanzen unter Anführungszeichen führen zu einer Dopaminausschüttung in unserem Lustsystem, wo dieses Suchtmechanismus beheimatet ist und gibt kurzfristig, ganz kurzfristig ein gutes Gefühl mit einem sehr deprimierten Aufwachen nach so einer Essattacke.
Ja, für mich ist sozusagen im Suchtverständnis schon auch immer, auch beim Essstörungs Frauengesundheitszentrum hat damit viel zu tun, dass ich, egal welche Essstörung, auch die Orthorexie, erlebe, dass das Lösungsversuche sind, ne? Lösungsversuche wie auch Selbstverletzung oder Essbrechsucht ist ja, wenn man von außen drauf schaut, klingt ja irgendwie ganz ideal, ne? Man kann essen, so viel man will und wird nicht dick davon. Wie ist das in diesem Konzept? Welche Gefühle versucht man mit Suchtverhalten eigentlich zu erlangen? Ne? Sie nannten es Craving nach diesem kurzen guten Gefühl. Aber was fehlt davor?
Man versucht eben negative Gefühle durch Belohnung wegzubekommen. Das ist ja, Sie wollen vergleichbar, wie Sie erwähnt haben, in elektronischen Medien. Also ich kippe hinein, also vielleicht unsere Generation kippt hinein in einen Krimi, um abzuschalten. Die jungen Leute kippen hinein in Gaming, in Online-Gaming. Und wenn sie wollen, und das ist eine ganz besonders große Gefahr, es beginnt im Kleinkindesalter, wenn zu früh iPhones hergegeben werden und Eltern wahnsinnig stolz sind, wie toll die Kinder da irgendwie schon umgehen können damit. Sie sind gefesselt natürlich davon, weil Kleinkinder, gesunde Kinder sind vom Novelty-Seeking geprägt, ja, das ist maßgeblich für die Entwicklung, aber nicht diese elektronischen Medien. Weil die triggern im Prinzip die Dopaminfreisetzung und das schreitet dann fort und dann wissen wir, dass besonders gewaltsame Spiele, wo besonders begrüßt werden oder wo die Jugendlichen besonders hängen bleiben.
Und besonders die Burschen,
Und
erfahrungsgemäß. Oder
ja,
nimmt es bei den Mädchen zu?
es nimmt bei den Mädchen auch zu und das ist besonders wichtig, weil vor allem die Gruppe, die schon kinder-jugendpsychiatrisch auffällig ist, mit Angststörungen oder ganz speziell mit einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, wo eine Störung im sogenannten Dopamintransporter vorliegt, versuchen auch zum Teil unter Anführungszeichen in einer Selbstmedikation sich durch die Dopaminfreisetzung zu behandeln. Und das kann überschnell zur Abhängigkeit führen. Und hier ist es sicher so, dass die Mädchen unterdiagnostiziert sind. Bei den Burschen fällt es viel mehr auf, weil die viel mehr diese impulsivere Ausprägung haben, während Mädchen eher durch Konzentrationsstörungen, Tagträumereien imponieren. Und das ist sozial gefälliger. Stört nicht so sehr. Hier ist wieder der Appell in der Prävention. Man muss achten, wann Kinder mit diesen Medien vertraut sind. Man muss achten, wenn sie älter sind, was Zeit und Intensität und auch Inhalt des Spieles ist. Und man muss schauen, welche Form der Entzugsbeschwerden sie bekommen. Das ist ein Indikator, wenn man sagt, und jetzt aber nicht. Und dann wäre es natürlich besonders sinnvoll zu diagnostizieren. Ist hier ein ADHS zum Beispiel da oder nicht? Denn Personen, Mädchen und Burschen haben ein hohes Risiko, danach suchtkrank zu werden, wenn ein ADHS nicht erkannt und nicht behandelt wird.
Da habe ich auch gerade recherchiert, dass es einfach bei Mädchen sehr oft nicht zur Kenntnis genommen wird, weil es nicht typisch ausschaut, wie es bei den Burschen ist. Und dass sehr viele psychische Probleme eigentlich, die auf Borderline und sonstiges diagnostiziert werden, eigentlich ein ADHS als Ursache haben. Fehlen Sie da Ritalin?
Also bei einem vorliegenden ADHS, ja, da gibt es ganz einfache Screening-Instrumente, die auch in den, sage ich jetzt, die in den Hausarztordinationen aufliegen. Ich bin eine große Verfechterin, weil das ein niederschwelliger Zugang ist, wo eben Familien hingehen. Gibt es ganz einfache Screening-Bögen für die Eltern, wo eben auch zum Teil die Tagträumerei der Mädchen erfragt wird oder das Konzentrationsverhalten in Schulen oder wie beginnen sie Aufgaben zu fertigen. Da haben die Eltern eine große Rolle in der Beantwortung. Das ist ganz kurz auch durch diplomiertes Pflegepersonal in hausärztlichen Ordinationen umzusetzen. Und dann kann man natürlich ein genaueres diagnostisches Abklärungsverfahren noch machen. Aber sage ich jetzt auch, schwierig wieder, Kind- und Jugendpsychiater, große in Österreich,
Termine.
ja. Wieder klinische Psychologinnen sind sehr wertvoll. Es gibt Kassenverträge, das ist auch niederschwellig erreichbar. Und wenn das vorliegt, dann ist natürlich Methylphenidat, es gibt mehrere Firmen, die es anbieten. Ritalin ist das eine, Medikinet ist das andere. Es gibt langsame Freisetzungsformen wie Concerta, aber es gibt auch sehr, sehr gute amphetaminhaltige Produkte wie Elmatte. Die sind sehr gut getestet. Also sind die am besten getesteten Medikamente bei Minderjährigen. Und die verbessern die Welt für die Betroffenen, für die Familien, für die Schulen und verhindern eine sekundär sich entwickelnde Suchterkrankung. Das ist besonders wichtig.
Ja, also ich frage mich bei manchen, zum Beispiel Cannabis oder so, ist das etwas, wo dann ein anderer Zustand herbeigeführt werden kann? Oder Alkohol? Also ich sehe da ganz viel Substanzmissbrauch im Sinne auch von Selbsttherapie, weil andere Systeme noch nicht aufgesucht wurden.
Das ist bekannt und das ist ja ein Klassiker, dass zum Beispiel Lehrer bei 13-Jährigen klagen über zum Teil der Konzentrationsstörungen der Mädchen. Ja, sie träumen von irgendwas oder die Burschen, die halt mehr auffallen. Und dann wird über das Wochenende, Cannabis ist eines der ersten Suchtmittel, das halt dann vermehrt konsumiert, weil der Medienkonsum fällt ja nicht auf in Schulen. Aber wenn am Montag die Jugendlichen beiden Geschlechtes plötzlich sich besser konzentrieren können und angenehmer dem Unterricht folgen können, dann gibt es einen Nachhang jetzt neurobiologisch vom Cannabiskonsum und sie sind im klinischen Verhalten besser. Und das ist ganz klassischerweise, dass das am Montagen auffällt. Das heißt, man muss sich wirklich, ist eine sehr schwere Erkrankung, wenn man nicht unter Kontrolle bringt, weil eben dann die Suchterkrankungen, übrigens auch bei Esssucht, bei Spielsucht ist das bewiesen. Auch bei interessanterweise, wenngleich ich jetzt persönlich keine so große Freude habe mit der unter Anführungszeichen Kaufsucht, der die Frauen betrifft, auch hier, also ich würde sagen, kaufsüchtiges Verhalten, sind deutlich mehr betroffen, die ein ADHS aufweisen, als die gesunden Kontrollen. Und ich finde es sehr wichtig, dass Sie das thematisieren in Ihrem Podcast, weil manche immer noch glauben, das sei was Esoterisches. ADHS und Kinder sollen mehr in den Wald gehen, im Kindergarten. Das ist eine Erkrankung, die evidenzbasiert bewiesen ist. Es gibt gute Behandlungsrichtlinien und die können vor einer sekundären Suchterkrankung schützen. Und weil Sie interessanterweise jetzt Ritalin sagen, ist das Methylphenidat. Es gibt bereits jetzt erste, ich sage jetzt Off-Label-Versuche. Wir haben ja, wird der Hörerschaft auch bekannt sein, die GLP-1-Rezeptor interagierenden Medikamente zur Behandlung der Fettsucht bei Diabetes bezahlt werden. Die anderen müssen sich das selber zahlen, wo ich sehr dagegen bin, weil das wäre Prävention, die Fettsucht mit Medikation zu behandeln, noch ehe die Organschäden kommen. Und hier gibt es aber auch schon erste Off-Label-Versuche mit Methylphenidat und mit Lisdexamfetamin, die Fettsucht unter Kontrolle zu bekommen.
Wo es darum geht, genau diesen Stoffwechsel zu entspannen,
Richtig.
damit das Craving nicht groß ist. Total interessant zum Thema ADHS. Ich lese gerade ein Buch dazu bei Mädchen und Frauen, weil da einfach die Diagnose oft nicht gestellt wird, was das im realen Leben, wie das ausschaut. Wenn ich Sie dazu in einem anderen Podcast mal befragen darf, würde ich mich sehr freuen, weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist und einfach auch sehr entlastend sein könnte für Frauen, die ja häufig extrem unzufrieden mit sich sind, wenn sie was nicht fertig kriegen, wenn sie es nicht in der Zeit fertig bekommen, in der sie es eigentlich schaffen wollen. Und diese Misserfolgserlebnisse, die triggern natürlich ungemein auch alle anderen, ich möchte sagen, ungesunden Lebensweisen. Und ja, und wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen. Wir haben schon so viel, Frau Professor Fischer. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Und ich hoffe, ich darf Sie wieder kontaktieren. Es ist sehr interessant und ich glaube, wir haben an dem Thema gerade mal gekratzt.
Und Sie sind
Also.
eine sehr interessante Gesprächspartnerin, weil Sie sehr breit und kompetent gebildet sind in dem Bereich. Vielen
Ich
Dank.
danke Ihnen. Als Politologin schaue ich halt auch immer so, welche gesellschaftlichen Formen,
Ja.
was prägt da? Und ja, und ich möchte Ihnen sehr herzlich danken. Und vielleicht darf ich da auf Sie nochmal zurückkommen, wenn wir uns ausschließlich das Thema ADHS bei
Sehr
Frauen und
gerne.
Mädchen vornehmen.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön, Frau Professor. Danke.
Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.